Deutschlandfunk Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger und der FIFA-Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Dort muss das deutsche Team noch 3 Tage warten bis zu seinem Auftaktspiel am Montag gegen Marokko. Die Spannung aber im deutschen Team, sie steigt.
Ich kann es jetzt wie ein kleines Kind kaum abwarten, dass es endlich losgeht.
Aber noch müssen Torhüterin Ann-Kathrin Berger und ihre Teamkolleginnen warten. Deutschland darf erst am Montag ran. Die Zeit bis dahin nutzen die Spielerinnen weiter, um
in die Trainingsinhalte reinzugehen, aber auch ja, eben schon diese Motivation und diese Anspannung, die natürlich von Tag zu Tag mehr wird, eben mitzunehmen.
Seit über einer Woche ist das Team um Svenja Huth schon in Australien, trainiert, überbrückt die Wartezeit mit Sightseeing oder diskutiert über wichtige Themen. Die Mannschaft hat sich zum Beispiel entschieden, 1% der WM-Prämie an soziale Projekte zu spenden.
Das ist einmal Football of Girls und Girl Power, beides soziale Projekte mit dem Bezug zum Fußball, eben mit ja, jungen Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Die es ja sehr schwer haben, außerhalb des organisierten Sports sich einzugliedern.
Der Zeitpunkt für diese Aktion ist perfekt. Jetzt während der WM, wo ganz Fußball Deutschland auf die Mannschaft schaut.
Von daher war es uns eben wichtig, da auch nochmal ein Augenmerk drauf zu legen, ein Bewusstsein für die Arbeit an der Basis zu schaffen und da voranzugehen, unsere Vorbildrolle auch mitzunehmen, auch außerhalb vom Platz.
Je nachdem, wie lange die Mannschaft im Turnier bleibt, gibt es höhere Prämien, also auch mehr Spenden. Noch ein guter Grund, nach dem WM-Titel greifen zu wollen. Aber ein Schritt nach dem anderen. Der erste Gruppengegner am Montag ist Marokko.
Patricia Gabor mit dem Ausblick auf den 5. WM-Spieltag am Montag. Wir schauen jetzt noch einmal zurück auf die 3 Partien von heute. Matthias Dröge fasst sie zusammen.
3 Treffer in 6 Minuten und generell ein Spiel auf ein Tor. Spanien war gegen Costa Rica von Anfang bis Ende überlegen und feiert den bislang höchsten Sieg bei dieser WM. Die Schweiz hatte mit WM-Neuling Philippinen mehr Mühe, gewann am Ende aber souverän mit 2:0. Es tut gut, freute sich Schweiz-Trainerin Inka Grings über diesen Auftakterfolg gegen eine sehr disziplinierte Mannschaft, so die frühere deutsche Nationalspielerin. Für Olympiasieger Kanada lief der WM-Start enttäuschend. Gegen Nigeria gab es ein 0:0, Rekordspielerin Sinclair verschoss einen Elfmeter.
Die Philippinen haben heute gegen die Schweiz also verloren. Dass sie bei der WM aber überhaupt dabei sind, ist schon ein Riesenerfolg für das Team. Felix Lill mit einer Erfolgsgeschichte aus Südostasien.
Es sind Momente des großen Stolzes. Am Freitagnachmittag lokaler Zeit ertönt die Nationalhymne der Philippinen im Forsyth Barr Stadium im neuseeländischen Dunedin. Das erste Gruppenspiel der Südostasiatinnen gegen die Schweiz markiert Historisches. Erstmals in der Geschichte haben sich die Philippinen für eine Fußball-WM qualifiziert. Den Frauen ist damit ein Kunststück gelungen, von dem die finanziell wesentlich besser gestellten Männer bisher nur träumen können. Bis vor kurzem waren die Filipinas, wie sich die weibliche Nationalauswahl nennt, nur Fachleuten bekannt. Seit aber klar ist, dass sie bei der FIFA-WM der Frauen auflaufen würden, sind sie eine nationale Sensation.
Das beste Jahr in der Geschichte unserer Frauennationalmannschaft wird immer besser,
schwärmte schon im vergangenen Sommer der führende TV-Sender CNN Philippines. Denn wenige Monate nach der gelungenen WM-Qualifikation gelang der Truppe noch ein weiterer Erfolg.
Die Philippinas sind die beste Fußballnationalmannschaft der Region geworden. Sie haben das Südostasien-Turnier gewonnen und das mit einem 3:0-Finalsieg gegen die regionale Großmacht Thailand. 2022 ist ein historisches Jahr für die Philippinas gewesen.
Bei der WM, die erstmals zwischen 32 Mannschaften ausgetragen wird, treffen die Philippinen neben der Schweiz und Norwegen noch auf die Gastgeberinnen aus Australien. Die Philippinas sind die klaren Außenseiterinnen. Aber daheim sind sie zu Stars geworden. Sogar Präsident Ferdinand Marcos Jr. hat die Truppe zu seinem Amtssitz eingeladen, auch um sich selbst mit ihren Erfolgen zu schmücken.
Es sind die Jahre und Jahre gebrachter Opfer und harten Trainings. Ich kann nur erahnen, wie hart es gewesen ist, während der Pandemie zu trainieren. Sport ist ja viel mehr als nur Spiele zu spielen. Ihr macht uns stolz, auf euch und darauf, Filipino zu sein.
Mit diesem neuen Ruhm ist auch ein neuer Teamname gekommen. Bisher nannte sich die Auswahl nicht die Filipinas, sondern die Malditas. Auf Filipino steht das für brutal oder kämpferisch. Auf Spanisch, wo der Begriff herkommt, bedeutet er verdammt oder höllisch. Und das hält man nicht mehr für angemessen. Denn einerseits sind die Philippinen ein zutiefst katholisches Land. Andererseits wird bei der WM die ganze Welt zuschauen. So erklärte Teammanager und Sponsor Jeff Cheng gegenüber nationalen Medien:
Hoffentlich sind wir uns alle einig, dass wir nicht wollen, dass unsere Nationalmannschaft zur WM fährt mit einem Spitznamen, der auf Spanisch oder Portugiesisch etwas Schlechtes bedeutet. Hoffentlich will kein philippinischer Fußballfan unsere Heldinnen mit einem schlechten Namen bezeichnen.
Die Spielerinnen selbst vermeiden den Begriff seither und loben nur den Boom. Mittelfeldspielerin Sarah Eggeswick erklärte zuletzt:
It's been crazy.
Es ist absolut verrückt. Die Aufmerksamkeit, die wir jetzt für Fußball hier in den Philippinen kriegen, ist wirklich toll. Ich hoffe, das hilft dabei, den Sport hier weiter größer zu machen.
Felix Lill berichtete. In wenigen Stunden geht es schon weiter bei der WM, unter anderem mit Vietnam gegen die USA, ein Team, das entscheidenden Anteil am Aufstieg des Frauenfußballs hatte. Heiko Oldörp.
Amerika 1985. Erstmals gibt es eine US-Fußballnationalmannschaft der Frauen. Diese setzt sich vor allem aus College-Spielerinnen zusammen, ist allerdings auf sich alleine gestellt, erinnert sich Mittelfeldakteurin Michelle Akers. Wir waren wie das rothaarige Stiefkind. Die Männermannschaft hingegen wurde vom Verband unterstützt, bekam Geld und Respekt. Doch Akers und Co. sind talentiert, erreichen bei der Premiere der Frauen-WM 1991 gleich das Finale. Als erstes US-Team in der Geschichte des Fußballs.
Never has an American team played for a world championship before. Not men's, not women's, not youth.
Die USA gewinnen durch einen 2:1-Sieg gegen Norwegen den WM-Titel. Mit dabei ist die damals 19-jährige Mia Hamm. Sie wird in den 90ern zum ersten globalen Gesicht des Frauenfußballs. Ihre Strahlkraft reicht bis nach Deutschland zur damaligen Nachwuchsspielerin Nia Künzer.
Das ist für mich die Ikone schlechthin gewesen.
Amerikas Frauen gewinnen 1996 in Atlanta Olympiagold und 3 Jahre später im eigenen Land auch den WM-Titel.
So viel zur Fußball-WM. Kommen wir zum Radsport. Da ist die Tour de France 2 Tage vor dem Finale in Paris so gut wie entschieden. Spektakulär war die 19. Etappe heute dennoch. Steffen Gahr.
Was für eine wilde Raserei der Freiheitsliebenden, was für ein beherztes Rennen von Georg Zimmermann und was für ein Riesenpech für Nils Polit. Der Kölner war in einer Ausreißergruppe, dann riss ihm die Kette. Keines der neutralen Ersatzräder passte, vorbei die Flucht für Pechvogel Polit. Rolf Alberg, sein sportlicher Leiter, war sauer über die viel zu kleinen Ersatzräder.
Dann kann er halt mit den Füßen unten anschieben auf der Erde, aber nicht treten. Das ist halt witzlos. Dann braucht man auch kein neutrales Auto halt. Aber ich meine, dass das jetzt nicht perfekt passt, ist halt klar. Aber wenn man halt dreimal nach einem Neutralen ruft für Nils Pollitt, dann sollte eigentlich jeder den vor Augen haben, dass der 1,90 Meter groß ist. Medium-Rad ihm zu geben, ist natürlich schon ein bisschen bitter.
Damit nicht genug der Nerverei für Pollitt. Er musste anschließend noch zur Dopingkontrolle. Interviews wollte er danach keine geben. Anders als Pollitt war Georg Zimmermann im Rennen bis zum Schluss bei den Ausreißern dabei. Als sich 3 von ihnen lösten und um den Tagessieg fuhren, kam der Augsburger aber nicht ran. Am Ende wurde er 11.
Die vorne haben so drauf gestampft, dass wir halt einfach nicht hingekommen sind. Ja, dann lief es wieder ein bisschen zusammen und wir sind richtig schnell durch die Ortschaften runtergefetzt. Ja, die vorne waren so stark unterwegs, dass wir da nicht mehr hingekommen sind. Und dann im Zielsprint war mir eigentlich schon klar, weil das eigentlich eine ziemlich sprintlastige Gruppe war, dass da nicht viel möglich war. Aber sonst habe ich das Beste rausgeholt.
Der Beste war Matej Mohoric. Der Slowene siegte im Dreiersprint. Am Ende musste sogar das Zielfoto entscheiden. So eng war es. Entsprechend flossen bei Mohoric die Tränen. Im gelben Trikot des Gesamtführenden bleibt weiter Jonas Vingegaard aus Dänemark.
Das deutsche Leichtathletikteam muss vor der WM in Budapest einen weiteren Rückschlag verkraften. Nach Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Miyambo fällt ein weiterer Star aus. Martin Raspe berichtet.
Sie hat es versucht, ist vor 2 Wochen noch deutsche Meisterin über 200 Meter geworden, hatte aber da schon angekündigt, ihrem Körper eine Auszeit gönnen zu wollen. Alexandra Burkhardt wird es nicht schaffen bis zur WM. Zu anhaltend und schwerwiegend sind ihre Rückenprobleme, die ihr zu schaffen machen. Ein WM-Start ist dieses Mal nicht sinnvoll. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich brauche einfach mehr Zeit für die Reha, gerade im Hinblick auf die Olympiasaison, sagt Alexandra Burkhardt in einer Mitteilung des Deutschen Leichtathletikverbandes. Nach dem Ausfall von Lisa Meyer fehlt mit Alexandra Burkhardt bereits die 2. Topsprinterin bei der WM.
Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Turnier in Bastad im Viertelfinale ausgeschieden. Er verlor 2:6 und 3:6 gegen den Russen Rublev. Und die Kenianerin Faith Kipyegon hat über eine Meile den dritten Weltrekord in diesem Jahr gelaufen. Sie lief 4 Minuten 7,64 Sekunden. Und das war's vom Sport für diesen Abend. Ich bin Bernhard Krieger und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.